Bin ich jetzt online? Ja, wow. Schlimmste ist das Funkmikro, oder? La Technik. Also ungewohnt, ich muss euch jetzt dreimal begrüßen, dann habe ich eine Predigt. Nein, Spaß beiseite. Die Almut hat mal zu mir gesagt, dein Leben ist eine Predigt. Und ich glaube, da muss ich ja auch predigen, oder? Ist ja irgendwie schlecht, wenn nur manche Eingeweihte Dinge wissen, die andere nicht wissen und deshalb denken, wow, krass, das ist eine Predigt. Und andere denken, just usual, ganz normal hier so alles. Gut. Also habe ich dieses schöne Lied genommen und mein Leben dazu und ich denke, wir begeben uns auf eine Reise. Also, in Nehemia 8, Vers 10 heißt es, die Freude am Herrn ist meine Stärke, wie dieses Lied da eben gesagt hat. Und wir haben es gehört, da hieß es, du gibst mir Freude, du gibst mir Kraft zum Leben, du bist der Frieden, den mir diese Welt nicht geben kann. Du bist die Hoffnung, wenn alles aussichtslos scheint, du bist die Liebe, die das Getrennte vereint. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Also macht euch darauf gefasst, es gibt keine Friede, Freude, Eierkuchenpredigt, sondern es muss tief runter, damit es nachher steil hochgehen kann. Okay, seid ihr bereit? Gut. Ich habe ein Prospekt gefunden, jeder hat das am Wochenende im Briefkasten. Meins ist jetzt schon 2 Wochen alt, ich weiß nicht, ob es diese Woche wieder drin ist. Teegut, ne? Vielleicht dürft ihr das an die Wand werfen, damit man es besser sieht. Ja, genau. Stieß mir sofort ins Auge, schon überhaupt, weil ich diesen Spruch da nicht so mag, weil Gutes Freude macht. Ich denke so, das ist ungefähr das Gegenteiligste von die Freude am Herrn ist meine Stärke, ist doch dieser Spruch, ja, weil Gutes Freude macht. Was mit dem anderen? Genau. Ich nehme euch jetzt mal mit auf eine Reise. Ein bisschen durch mein Leben, aber auch durch euer Leben. Also wenn man so sagen könnte, dass unser Leben eine Reise wäre, so eine Art Bergbesteigung und das Ziel wäre Jesus, weil so ist es ja, wir sind hier ja nur unterwegs, dann ist es ja so, bei mir, bei euch auch, man läuft ja mal ganz schön weit schon und irgendwann, aber es gibt so Sachen, ne, die sieht man nicht ein. Dann geht es um die Kurve oder diese Serpentinen, könnt ihr euch so vorstellen, so ungefähr ist das im Leben. Es gibt Steigungen, es gibt ganz schön fiese Wege, da muss man sich anstrengen, dann kommt das Abitur, ja, wenn das Bild jetzt nicht so stimmt, ist nicht so schlimm. Es kommen so Stresszeiten, dann wird es wieder ein bisschen besser. Man hat so den Eindruck, hier gibt es Steigungen, Kurven, Kletterabschnitte, gemütliche Strecken, mal so mit viel Aussicht, mal denkt man, was ist denn jetzt wohl nächste Woche? Wie soll das werden? Und wir haben es gerade eben schon von der Caro gehört, die hat das nämlich auch schon gesagt und ich hatte das hier auch stehen. Egal wie es aber aussieht auf dieser Bergbesteigung, eines ist ganz sicher, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann ist er da. Er. Und ich bin ja so ein Wortfanatiker, ne? Ihr kennt das schon an mir, meine Kinder auch. Die sagen mal so ein blöder Mama-Witz, aber das ist jetzt kein Mama-Witz, sondern der Ich bin da, weil Gott sagt von sich selbst zu Mose am Dornbusch, wie ist dein Name, fragt Mose. Und da sagt er, der Ich bin. Und für mich, also weil ich so gerne mit Worten spiele, ist das ganz toll, wenn irgendeiner nur sagt, ich bin, oder wenn ich das so lese in einem Text, ich bin, oder es ist, da ist schon Gott, ja. Der Ich bin hat versprochen, er ist da mit uns auf diesem Weg. Und er war da auf Wegstrecken, die hinter mir liegen. Er ist da in dem Moment, wo ich gerade denke, wo setze ich meinen nächsten Fuß, meinen nächsten Schritt hin. Und er ist auch in Zukunft da, wenn ich denke, oh, es geht gleich um die Ecke und ich weiß noch gar nicht, was kommt. Dieser Ich bin Gott, der hat versprochen, ich werde da sein, ich bin immer da. Und er geht mit, manchmal zieht er uns, manchmal trägt er uns. Manchmal wartet er, weil wir noch ein bisschen brauchen. Vielleicht ist das für euch auch so. Manchmal frage ich mich, wie alt muss ich noch werden, bis Gott mal so den Durchbruch hätte. Ja, manchmal wartet er bestimmt. Unser Leben geht so schnell rum. Manchmal lockt er uns mit irgendwelchen Sachen. Sagt, komm, komm mein Kind, du schaffst es. Er feuert uns an. Manchmal tröstet er uns. Und weil Teegut so frech war, habe ich mir erlaubt, diese Gegenfrage zu stellen. Ja, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ja und? Steht uns Gutes zu? Können wir uns das kaufen? Haben wir als Christen vielleicht mehr Rechte drauf zu pochen und zu sagen, ha, der gute Gott ist doch mit mir, also muss mein Leben doch immer gut sein? Wenn ich euch nachher von meinem Tiefgang erzähle, da hat meine Oma, die kein Christ ist, damals gesagt, ja, wieso muss das dir jetzt ausgerechnet passieren? So nach dem Motto, sie hat gedacht, okay, das Schlechte ist abgehakt bei Moni, weil sie geht doch mit Gott. Muss das so sein? Nee, ne? Aber wenn es so ist, ja, wenn es so ist, dass wir diese guten Strecken haben und diese guten Punkte und ihr jetzt mit durch mein Leben wollt, dann haben wir es gerade gehört in Psalm 103, da heißt es, lobe den Herrn. Wenn es doch so ist, dann vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Jetzt hoffe ich finde das schnell. Und lese uns diese eine Stelle nochmal vor. Jawohl. Lobe den Herrn, Monis Seele. Du kannst deinen Namen einsetzen. Ich finde ja, dieser Psalm ist nicht nur ermutigend, sondern er ist auch so ein bisschen in den Hintern tretend, weil er sagt ja, lobe den Herrn, Monis Seele, und was in dir ist, seinen heiligen Namen. Und vergiss nicht, wir vergessen doch so schnell, was er dir Gutes getan hat. Also, ich zähle mal auf, ganz grob. Das ist wahrscheinlich lückenhaft, er möge es mir verzeihen. Meine Kindheit, wunderbar. Naja, ein bisschen einsam. Okay, Einzelkind sein ist nicht so einfach. Aber gut, wunderbar. Durch meine Flötenlehrerin, die für mich jahrelang gebetet hat, habe ich das Größte, was der Peter gerade erwähnt hat, in was man im Leben bekommen kann und was man erreichen kann, schon so mit 15, 16, Gott sei Dank bekommen. Ich habe Jesus kennengelernt. Das ist ein Wunder. Ich komme aus nicht christlichem Elternhaus. Wie ist das denn passiert? Das ist echt das Größte. Also ich bin sehr dankbar, ja. Dieser Weg hat doch gut angefangen. Jesus ist gleich mitgegangen, hat sich gleich eingereiht. Was eine Jugend in dieser Jugend in Rohrbach, ja, wo wir im EC da groß geworden sind und haben uns gegenseitig gestärkt und gestützt. Das war genial. Ich hatte auf einmal Freunde. Richtige, weißt du, so wie wir hier Familie sind. Das hat mir total gefehlt. Jemand, dem ich wirklich mein Herz ausschütten kann. Da sitzt so eine, die damals in der Jugend war. Genau. Auf unerwartete Art und Weise bin ich nach England gekommen, habe mich dort taufen lassen. Und komisch, ich war evangelisch, aber das macht ja nichts. Das kann man mal woanders verpacken. Sprich, ich bin ja schon halb Baptist gewesen damit. Ich wollte das festmachen, weil mein Pfarrer hat immer gesagt, dass ihm das leid tut, wenn Leute ihre Kinder zur Taufe bringen und glauben das gar nicht. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache das andersrum. Ich stehe dafür nochmal gerade, aber das ist eine andere Geschichte. Mein Studium war gut. Mein Mann war das Geschenk des Himmels. Wir haben geheiratet. Man schreibt so dann nach dem Studium, muss man überlegen, wo mache ich Referendariat. Man gibt so diese Gebiete an und prompt, als wir in Rohrbach gewohnt haben, bin ich nach Oberramstadt gekommen. Wahnsinn, habe ich überhaupt nicht angekreuzt. Ich hatte nur Darmstadt-Dieburg da ankreuzen können. Ich war Lehrerin an der Freien Christlichen Schule, ganz in den Anfangsstadien. Wir hatten nur 2 Klassen. Unglaublich. Und wie groß Gott da war, wir haben Lobpreisgottesdienst gemacht in Rohrbach und eigentlich war alles so am Aufblühen, es war alles genial. Aber dann, ne? Jetzt nehme ich euch mal mit rein. Es gibt wohl so Strecken, denke ich mir. Und dann irgendwo da vielleicht, ich weiß nicht, was da so ist, aber ich stelle mir vor, da ist so eine Art Abgrund. Irgendwo da war es dann nicht mehr so lustig. Und ich lese uns mal einen Psalm vor, der ein bisschen anders ist wie 103. Aber ich will den nicht vergessen, was er Gutes getan hat. Der klingt jetzt so. Und so klang das bei mir auch. Ich zeige euch gleich, warum. Vielleicht nicht ganz so arg, hier sind so viele junge Frauen. Okay, Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig und du thronst über den Lobgesängen Israels. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, Vers 15. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie geschmolzenes Wachs und so weiter. Ihr könnt euch das vorstellen. Meine Situation war folgende. Ich war nach, was weiß ich, wie vielen Jahren Ehe endlich schwanger und ich habe mich ja so gefreut. Ja, ich weiß noch, wie wir dann bei dem ersten Ultraschall waren und dann sieht man dieses winzige kleine Wesen und man denkt, oh, das ist ja unglaublich, wie das Herz klopft und man freut sich. Wochen und Monate gingen dahin und ich war schwanger und ich war glücklich und in der Schule und es war schön. Dann kam der zweite Ultraschall, der ist so ungefähr in der Mitte, ja. Wer schon Kinder hat, weiß das, wann der ist. So 20. Woche rum, 18. Woche, irgendwie so. Und davor waren wir noch im Spielwarenladen und ich kaufte diesen einen Teddy und dachte so, also wirklich, ihr wisst, man war so in den Vorbereitungen schon, ja. Ich kaufe diesen einen Teddy, wir gehen dann zum Ultraschall und dann sagt er, das dauerte schon so lange. Da sagt er, stimmt irgendwas nicht. Deinem Kopf stimmt irgendwas nicht. So ist das Kind ganz interessant, gut, alles in Ordnung, aber dieser Kopf ist zu groß und der Rest ist so klein und was ist da los? Mit diesem Fragezeichen wurden wir nach Hause geschickt, weil man wusste ja nicht so genau. Und wir durften dann nach Frankfurt am nächsten Tag oder zwei Tage später zu so einem großartigen Ultraschall, der ein bisschen anders war. Also genauer halt. Und die Ärzte kannten sich aus, Oberarzt hat dann geschallt und dann hat er festgestellt, oh, stimmt wirklich, was der Kollege gesagt hat, dieses Kind kann nicht leben, da ist kein Hirnmantel, ganz bisschen Kleinhirn, irgendwie dieser Kopf hat gar nichts drumherum, was ihn begrenzt. Das lebt nur in ihnen, aber da lebt es aber draußen auf keinen Fall. Kann nicht atmen, kann gar nichts. Zweierlei Möglichkeiten. Möglichkeit A, ich bin Maria und trage ein Kind aus und weiß, wenn ich das nicht normal gebären kann, sondern nur mit Kaiserschnitt, weil der Kopf so groß ist, und so weiter. Stellt es euch vor, ne? Ist es dann tot oder ich bringe es schon vorher auf die Welt und es wird eingeleitet und dann habe ich es und es wird auch tot sein. Also ganz furchtbar, deshalb eben diese Stelle hier. Das habe ich wirklich so erlebt, ich kenne das irgendwie. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. So habe ich mich gefühlt. Ich habe mich gefühlt zum ersten Mal in meinem Leben. Oh, es tut mir leid, wenn ich euch jetzt zum Weinen bringe. Ich versuche es ohne. Ich habe mich zum ersten Mal so ausgeliefert gefühlt. Jedes Problem kann man mal vertagen. Man kann immer sagen, ich mache das später oder lass uns noch mal drüber reden oder das kriegen wir auf irgendeine Art und Weise hin. Aber diesmal nicht. Ich war wie unter Wasser. Ich wusste, das Problem ist genau in mir. Gleichzeitig als Christ macht man ja schon so Dinge mit und denkt dann, wow, so ist es Gott auch gegangen. Ja, der hatte ein geliebtes Kind und muss das irgendwie loslassen. Wie heftig ist das denn? Jo, also ich saß dann da ungefähr, wo das Kreuz ist, bei so einer Art Reiseunterbrechung und wirklich, ich habe alles unterbrochen. Ging's mehr. Lobpreis, Gottesdienst? Nee. Schule? Erstmal kurz Pause. Und als es dann da war, dann waren Gott sei Dank bald Weihnachtsferien. Das kleine Wesen war so süß. Wir haben sie Dominik genannt. Ich habe sie kurz gesehen. Ich durfte sie sehen. Das war eines der schrecklichsten Momente dieser Krankenhausaffen. Aber irgendwie war es auch ganz... Ich kann es gar nicht sagen. Ich will das auch nicht missen. Das war ganz was Wertvolles. Das erste Mal etwas Lebendiges. Also nicht lebendig, aber etwas zu sehen. In dieser Größe. 20, 23 Zentimeter hatte sie. Ich habe sie Dominik genannt. Und das dann, ich bin halt kreativ, ich musste irgendwas machen, denn man durfte die liebe Dominik nicht beerdigen. Das heißt, die haben sie behalten und ich will gar nicht drüber nachdenken. Genau. Danach kamen so ungefähr die härtesten Weihnachtsferien meines Lebens, weil, naja, in der Schule bereitete man so vor und sang, ihr Kinderlein kommet. Und ich dachte, ja, kommt ihr alle, ihr Kinderlein. Aber meines ist nach Hause gegangen. Und es waren... Es schlossen sich so ziemlich schlimme Jahre an, ja. Das hat echt lange gedauert und das war am 20.12.97 und jetzt stehe ich hier und ich hatte letztens den Eindruck, dass Gott sagt, ist okay, jetzt gut, jetzt kannst du gehen. Hat lange gedauert, aber ich denke, es ist für was wert, denn dieser Weg nach unten, so eine Art, fast schon so eine Art Sterben, war ein ganz wertvoller Prozess und ich will uns gleich noch wohin führen, einen Punkt, der mir dann sehr wertvoll geworden ist. Aber es geht ja nicht nur um mich. Es geht auch um euch. Ihr habt bestimmt auch irgendeinen Verlust erlitten. Jeder erleidet Verlust in seinem Leben. Wenn er noch nicht da war, kommt er noch. Aber es muss ja kein Kind sein. Manchmal ist man vielleicht geschieden. Man merkt, boah, da bricht einfach was auf. Von einem Tag auf den anderen bricht alles weg. Die Welt fällt zusammen. Und man ist diesem Todgefühl auch ganz schön nahe. Manchmal stirbt einer seiner Eltern oder ganz andere Personen, die eigentlich noch gar nicht dem Himmel geweiht sind. Manchmal bricht deine Gesundheit weg und du stellst fest, oh, ne, haben wir hier auch in der Gemeinde Leute, die schon Krebs hatten und jetzt drüber hinweg sind, Halleluja. Manchmal fällt deine Arbeit zusammen. Und ich habe eine ganz interessante Stelle gefunden, die will ich uns nicht vorenthalten, die kannte ich noch nicht. Das ist unglaublich. Jeder kennt Prediger, ne? Prediger, wo es heißt, alles hat seine Zeit. Und das passt zu der Reise. Gute Strecken haben ihre Zeit, steinige Wege. Boah, krasse Abschnitte mit Klettersteig, aber auch andere, wo man einfach mal nur die Aussicht genießen kann. Alles hat seine Zeit, steht hier. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Und wenn das alles vorbei ist, dieses ganze Gerede in Prediger 3, dann kommen wir zu Prediger 3, Vers 15 und da steht was ganz Erstaunliches. Da steht, was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Und zu mir, der ich ja denke, dieses Ich Bin, ja, ich bin, der ich bin, der ich war, der ich jetzt bin und der ich sein werde, spricht es dann halt auch so, dass Gott sagt, ich war in dieser Situation, ich sah die schon, bevor die kam, ich kenne die schon, ist mir total bewusst, ich bin aber da mittendrin. Ich lese das nochmal, was geschieht, das ist schon längst gewesen und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Das heißt doch auch, dass ich irgendwie ran muss, ne? Bei mir war das Gott sei Dank so, dass ich durch Gemeinde rangekommen bin an diesen bunten Fleck und nicht weggegangen bin. Kannst du mal das Bild mit der Tasse und dem Strahl, der vorbeigeht, einblenden? Ho, yes, wahnsinnig gut zu erkennen. Vielleicht kommt es ja noch. Ich hatte letzten Tag, da hat Gott wieder ohne Pause geredet. Manchmal denke ich dann, ich werde verrückt. aber witzigerweise war das nach dieser Braunschweig-Konferenz und dann, jetzt brauche ich es für die Predigt, das ist ganz komisch, da sind echt Wochen dazwischen, ich habe das in meinem kleinen Heftchen aufgemalt, dieses Bild, und dann brauche ich das jetzt. Und zwar folgendes, ich spüle meine Tasse ab, ja, ich stelle die da so rein, lasse den Wasserhahn laufen, auf einmal denke ich, ha, super, super getroffen, gar nicht, weil das hier ist der Wasserstrahl. Und dann habe ich so, ich hatte so den Eindruck, Gott sagt, ja, musst schon richtig hinstellen, wenn du treffen willst. Also positioniere dich richtig, ja. Mensch, wenn du Trost brauchst, ich habe Trost im Überfluss, aber positioniere dich richtig. Wenn du Liebe brauchst, wenn du irgendwas brauchst, wenn du Mangel hast, ja, dann stell dich doch bitte dahin, wo die Fülle fließt. Ist doch logisch. Mach mal das nächste Bild. Denn dann, oh Moment, sie muss klicken. Genau, blub, blub, blub. Denn dann läuft das rin und drüber. Und alles, was da drin an Verletzung ist in deinem Herz, das spüle ich aus mit der Zeit. Erst den ersten Kram, dann das nächste. Ich lege immer frei und am Rand. Ne, sie sagte dann, ich habe da Farbstoff reingemacht, sagt sie, damit es besser zu sehen ist, weil durchsichtig ist halt nicht. Sagt die Vicky, nimm doch Kaffee. Ne? Also diese ganzen Ränder an der Kaffeetasse, das spült sich weg mit der Zeit. So spült man zwar nicht, aber ist ja egal. Was ich damit sagen will, Gott sieht, wenn wir zerbrochen sind. Ich wollte hier noch so ein Gefäß zerschmettern, mache ich aber gar nicht. Also ihr könnt euch das vorstellen, ich lag in Scherben da, manches in eurem Leben ist vielleicht schon in Scherben gewesen. Und Gott schaut dazu und dann nimmt er jedes einzelne Stückchen und sortiert es wieder und kramt das hervor, selbst wenn das irgendwo runtergefallen ist, unter den Schrank gerutscht. Er nimmt das und er baut das wieder zusammen, er will das heil machen. Aber positioniere dich richtig. Ich hatte das große Glück, den Lobpreis-Gottesdienst, den ich bis dahin besucht hatte, den konnte ich ja nicht mehr besuchen, denn den habe ich ja selbst gemacht. Also sprich, der war weg. Dann bin ich über meine Kollegin, die Gerda, in die christliche, von der christlichen Schule, bin ich halt zu den Baptisten nach Niederramstadt gegangen und habe Monate, ne, wir waren da immer, wir haben auf einmal Gemeinde gewechselt. Unmöglich, sowas eigentlich für mich, ich wollte das nie. Aber da war Lobpreis. Und der plätscherte so wie dieses Wasser in diese Tasse so in mich rein. Und ich habe immer im Lobpreis gesessen. Ich habe immer geheult. Ich habe geheult wie... Also es lief nicht nur rein, es lief auch raus. Und es war gut so. Das klingt jetzt lustig, aber es ist nicht nur lustig. Jetzt ist es lustig. Ich habe mich ausgeliefert meinem Gott, der die Quelle des Lebens ist. Und ich musste loslassen. So mich selber aus der Kontrolle. Und ich weiß, einen Mittag saß ich bei mir zu Hause in der Wohnung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das, in welchem Zeitrahmen das war. Ich habe auch zu Hause versucht, an der Quelle dran zu bleiben, weil ich ja merke, das ist mein einziger Zugang. Also das, Entschuldigung, Sie können das auch weglassen. Das war das Erste, was ich erlebt hatte, ja, ein Schrei. Ich habe echt einen Schrei. Ich konnte nicht mehr, ich war so leer. So ein Schrei ist auch sehr leer, da ist nichts mehr drin, außer, oh Gott, hilf mir. Und jetzt will ich uns von dem Zweiten erzählen. Ich saß in meiner Wohnung, ich saß sogar auf dem Boden, weiß ich noch, hinter meinem Tisch und habe Lobpreis gemacht. Und ich hatte dieses eine Lied gesungen, wir singen es auch gleich. Und da heißt es, niemand als du, Herr. Kennt ihr das? Manche Lieder sprechen erst ganz anders zu einem, wenn man in bestimmten Situationen war oder noch drin ist. Und dieses Lied fing dann so an, so komisch zu sprechen. Und zwar heißt es da eigentlich, niemand als du, Herr, kann geben, was mein Innerstes vermisst. Stellt euch eine Frau vor, die gerade noch einen dicken Bauch hat, jetzt ist er leer. Was vermisst wohl dein Innerstes dann in diesem Moment? Ne? Nichts, was ich tue, Herr, ersetzt, was du durch deine Nähe gibst. Du allein stellst meine tiefste Sehnsucht. Du allein hauchst neues Leben ein. Das war für mich auf einmal ganz anders. Du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Du hörst meines Herzens schreien. Und ich habe da dieses Lied, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Dutzende Male gesungen und so gemerkt, was ich da so nebenbei denke, ist nicht gut. Weil ich denke, und es war auch damals so ein bisschen so, man gerät in solchen Extremsituationen ja in solche Sachen rein, ja. Ich sag jetzt mal, versteht ihr, was ich meine? Wahrscheinlich nicht. In so einem Trauma, in so einer katastrophalen Situation ist man nur noch ich in mir drin, in meiner Box. Ich bin hier und alles dreht sich nur noch um mich. Und ich werde, habe ich sozusagen auch teilweise gedacht, gesagt, habe ich das vielleicht auch mal, keine Ahnung, ich werde dieses Haus nicht wieder verlassen und ich gehe nicht mehr unter Menschen, bevor ich wieder schwanger bin und dieser Zustand wiederhergestellt. Ja, es klingt jetzt total albern, der Jan lacht, aber das habe ich natürlich nicht so gedacht. Aber hier in meinem Hinterköpfchen war sowas. O Herr, kannst du das nicht wiederherstellen, denn ich bin total zerbrochen. Ich brauche Wiederherstellung am besten auf allen Dingen. Und das hat aber nicht funktioniert. Und bei diesem Niemand als du Herr Moment war das so, dass Gott sagte, ich weiß. Ich weiß, aber sing das Lied doch mal so, wie ich es meine. Und dann habe ich das gemacht und gemerkt, das heißt ja wirklich das. Das ist jetzt total albern, ja, aber ich habe dieses Baby weggemacht und gemerkt, aha, niemand als du, Herr, kann geben, was mein Innerstes vermisst. Mein Innerstes vermisst ja nicht nur ein Kind, sondern mein Innerstes ist zerstört, mein Innerstes hat Zerbruch, mein Innerstes braucht Heilung. Ah, das willst du mir geben. Okay, nichts, was ich tue. Ich kann mich jetzt hier anstrengen, aber das bringt alles nichts. Ersetzt, was du durch deine Nähe gibst. Aha, okay. Wieder die Sache mit der Tasse sozusagen. Oder auch das Bild. Ja, Jesus füllt mich. Sein Blut wäscht mich rein. Sein Blut erneuert. Da ist Lebenskraft drin. Das ist das Einzige, was zählt. Und das sagt Jesus auch. Also der zweite Schritt irgendwo hier so dazwischen, zwischen Psalm 22 und Psalm 103, ist ja das, dass Jesus sagt, okay, ich will mit dir sitzen. Ich will zu dir kommen. Ich bleib bei dir einfach. Du kannst so lange ausruhen, wie du willst. Du kannst so lange Pause machen, wie du möchtest. Auf dieser Wanderung. Bleib einfach. Es ist gut. Ich bin da für dich. Ich fülle dich. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, heißt es im Psalm 147 zum Beispiel. Ich muss mir ein bisschen beeilen hier. Und ich habe gemerkt in dieser Zeit, dass Lobpreis sowas ist wie ein absolut Gutes, das beste wirksame Heilmittel, Schmerzmittel, was es auf der ganzen Welt gibt, weil da verkündet man das, was wirklich real ist, über den Umständen seines Lebens, die vielleicht gar nicht so schön sind, schon gar nicht, dass man sie lieben könnte. Und dann wird dieser Psalm 103, jetzt habe ich ihn einfach zugemacht, schlau, wird er doch nochmal ganz anders, denn da heißt es ja, ich weiß es ja nicht auswendig, lobe den Herrn, Monis Seele oder deine, und was in mir ist, was in dir ist. Und wisst ihr, was da in einem ist? Da ist Trauer drin, zum Beispiel. Und da heißt es doch ganz frech, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist. Also Trauer, die in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Verzweiflung, die in dir ist, lobe. Zweifel, der in dir ist, lobe einfach. Angst, die in dir ist, alles, was in dir ist. Freude, die in dir ist, lobe natürlich, weil was soll sie denn sonst machen? Und es geht um eine Entscheidung. Da heißt es nämlich später auch, ich will. In ganz vielen Psalmen heißt es ständig, ich will. Ich aber will den Namen des Herrn loben. Und ich hatte hier noch oft Tränen, die in mir seid, lobt, denn ich will den Herrn loben. Mein Leben lang, die ganze Reise lang, das ist es, was ich möchte. Das ist das, was Leben sein soll. Und nicht, weil es mir so gut geht auf dieser Reise, sondern weil er es verdient hat. Das ist der Unterschied. Das ist das, was Tegut meint mit, weil Gutes Freude macht. Nein, sondern weil auch in schlechten Zeiten ich zu meinem Gott stehen möchte. Ich möchte uns noch einen Psalm vorlesen. Die anderen lasse ich jetzt mal weg. Sonst platzt ihr noch. Psalm 73, Vers 23. Da heißt es dennoch. Ich liebe dieses dennoch. Kennt ihr solche Psalmen? Die Psalmen, die haben immer so eine ganz runde Sache, sind die. Die fangen manchmal an mit, alles ist ganz schlimm und David oder wer auch immer erklärt, wie traurig und wie es ihm geht und wie, vor allen Dingen sind es ja so Kriegssituationen, wie er da belagert wird und was da passiert. Und dann kommen immer solche, aber dennoch, und ich will, und diese Entscheidung zu sagen, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und denn jetzt die Losung von gestern, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott. Alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und wisst ihr, was dann ein Vers übersprungen zum Schluss kommt? Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. So ist es. Es geht manchmal durch tiefe Täler in unserem Leben, aber dabei geht es immer um eine neue Beziehung zu Gott. Und letzten Endes haben wir das letzt vor ein paar Wochen gehabt. Ich denke, Ziel und immer wieder Kampf ist ja das, dass ich andauernd, ne, hin und wieder rutschen wir da rein, egal ob es uns gut oder schlecht geht, das ist das Leben. Ne? Das ist diese Welt da draußen, die uns sagt, ja natürlich musst du dich um dich selber drehen, sonst kommst du ja zu kurz. Und immer wieder dieser Kampf und Gott sagt, ich bin mit dir, ich richte dich neu aus. Aber letzten Endes möchte er sogar das. Und es kann ja so tröstend sein und ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich unserem Herz auch Ruhe gibt, dass wir sagen, okay, ich drehe mich, aber ich drehe mich um dich, Jesus. Ich habe ein Problem, aber es ist nicht mein Problem. Es ist dein Problem. Du hast gesagt, du sorgst für mich. Hier ist mein Problem. Hier ist dieser Morgen, Sonntag, wo ich gesagt habe, ich mache eine Predigt und dann habe ich Angst vor meinem eigenen Mut und sitze da und denke, oh, was wird daraus werden? Und letzten Endes ist es doch sein Wort, soll das doch dafür sorgen. Genau. Ja, ist doch so. Und dieses um ihn drehen, das kommt auch in Philippa raus, da heißt es immer, freut euch im Herrn. Und das ist so ähnlich wie diese Nehemia-Stelle, die Freude am Herrn ist meine Stärke, da heißt es, freut euch am Herrn und abermals, als wären wir zu blöd, es zu begreifen, sind wir aber, sage ich euch, freut euch. Die ganze Reise, alle Wege, ja, alle Wege, versteht ihr? Alle Wege, egal wie die aussehen. Ich sage euch abermals, freut euch. Auf Englisch gab es da so ein Lied. Das heißt, Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice, kann man 100-mal singen, so ein Kanon-Ding. Und ich finde auch rejoice so schön. Da heißt es re, also für wieder, und joyce für die Freude. Also wieder erfreue dich. Egal wie deine Situation ist, blick auf und wieder erfreue dich. Der Herr hat gesagt, ich liebe dich. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich, das ist das Wichtigste. Das ist dein Fundament, bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich wollte euch noch was anderes zeigen. Das haben wir auf der Braunschweig-Konferenz gehabt, dieses Bild. Und ich fand, das passt jetzt irgendwie. Ich klaue das jetzt gerade. Das andere habe ich selbst. Aber das klaue ich jetzt. Da haben sie gesagt, ja, ich bin hier abgebogen, habe keinen Platz. Unser Weg zu Gott, diese Reise, ja, im Prinzip sind die Serpentinen jetzt quergelegt, oder wie? Dass es da bei unserem Weg zu Gott eben leider nicht so aussieht. Meistens hat unser Leben mehr Hochs und Tiefs zu bieten, als dass es so gerade zu Gott geht, ne? Schon allein, wenn irgendwas passiert und du Trauer erlebst, irgendjemand verstirbt, du verlierst irgendwas und dann sitzt du hier an diesem Punkt. Und da kann jetzt Folgendes passieren und das ist nämlich das hier, dass du total abrutschst und dir jeden Tag denkst, ich habe ja auch recht, dass es mir so schlecht geht, denn ich habe das und das erlebt und das ist unwiederbringlich fort. Und mir geht es so schlecht. Ich bin das Opfer und das jetzt die nächsten 30 Jahre meines Lebens oder für immer, weil das ist für immer weg und man kommt so ins Klagen und alles kriegt so eine Färbung. Sogar die guten Sachen, kennt ihr das? Manchmal ist das so. Dann kriegen gute Sachen so eine Färbung von schlecht. Von schon grau. Dabei ist das schneeweiß. Aber nein, wir sehen das schon ein bisschen angegraut. Und das Einzige, was hier raushilft, und Gott ist praktisch, der bietet das gleich an, ist auch Lobpreis oder ist die Wahrheit Gottes zu sehen, weil unsere Wahrheit sagt das, was wir gesehen haben, ja, wie Petrus, der auf dem Wasser läuft und untergeht und dann sagt, oh, ich bin untergegangen, oh, ich werde immer wieder untergehen. Es macht überhaupt keinen Sinn, eine Gemeinde auf mir zu bauen, ich bin kein Fels, du weißt doch, ich bin damals untergegangen. Ja, wenn er sich das eingeredet hätte, würden wir nicht hier sitzen. Also, aber er hat gesagt, nein, Jesus, ich schaue auf dich. Und hier passiert so eine Art Auferstehung, ja, durch Lobpreis, durch Gebet. Ich will das nicht nur Lobpreis nennen, ja, einfach an Gott bleiben. Also das hier sozusagen sogar. Ja, an Gott sein. Und dann rutscht es wieder in den richtigen Mittelpunkt, nämlich Jesus kommt in die Mitte und du merkst, aha, na klar, was habe ich gerade gesagt? Ich sagte, dass Gott mein Sieger ist, dass er mein Weg ist. Dann wird es ja wohl gut sein. Und man kommt aus diesem Opfertunnel, will ich das mal nennen, raus, indem man immer nur denkt, aber mir geht's doch so schlecht und ich habe doch mal. Versteht ihr, was ich meine? Und dann passiert auf diesem Weg unseres Lebens, in dem wir immer wieder diese Dinger hier durchlaufen, von dem Kreisen um uns selbst zu dem Bleiben bei Gott, wie die Traube am Weinstock, und dann sich wieder so zentrieren, dass man merkt, aha, meine Mitte, erinnert ihr euch, meine Mitte ist Jesus, ja? Wir verbinden uns mit der Mitte, er ist das, um das es sich dreht. Ich habe hier draufgeschrieben, lass mich deine Mitte sein, dein Tröster, dein Heiler, dein alles, deine Quelle halt eben. Und dann passiert es auch, dass wir von dem Schrei unseres Lebens, wo es sich doch um uns selber dreht, natürlich haben wir Schmerzen. Dass wir dahin kommen, dass Gott aus unserem Rohdiamant oder aus dem, was er da hatte, dass er da sozusagen dran kratzt. Vielleicht ist ja diese Verwundung, die du hattest, sogar wertvoll insofern, dass endlich dieser alte Schmodder wegkommt und da unten drunter ein wahnsinnig wunderbarer Diamant freigelegt wird. Das könnte doch gut sein. Und immer wieder diese Wahrheit über deinem Leben auszusprechen, was denn wirklich das ist, was Gott, wie Gott dich sieht. Ich lese uns noch was vor, dann bin ich auch schon am Ende. Wir haben hier so eine Geschichte. Und da heißt es in Maleachi 3, Vers 3, heißt es über Gott, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Dieser Bibelvers verwunderte einige Frauen in einem Bibelstudienkreis und sie fragten sich, was diese Aussage wohl über den Charakter und das Wesen Gottes offenbart. Eine der Frauen bot sich an, über den Prozess des Läuterns von Silber sich schlau zu machen und der Studiengruppe beim nächsten Mal zu berichten. In dieser Woche rief die Frau einen Silberschmied an und machte einen Termin, um diesen bei der Arbeit zuzusehen. Sie erwähnte nichts vom Grund ihres Besuchs und ließ den Mann in dem Glauben, es sei nur mal ein bisschen Neugier und sie wollte sich hier informieren über den Prozess des Läuterns von Silber. Als sie den Silberschmied bei der Arbeit beobachtete, hielt er ein Stück Silber über das Feuer und ließ es aufheizen. Er erklärte, dass man beim Läutern von Silber das Silber in der Mitte des Feuers halten muss, wo die Flamme am heißesten ist, um alle Unreinheiten hinwegzubrennen. Die Frau dachte darüber nach, dass Gott uns auch so über einen glühenden Punkt hält. Und dann dachte sie wieder über den Vers nach, in dem es heißt, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Sie fragte den Schmied, ob es wahr ist, dass er die ganze Zeit vor dem Feuer sitzen bleiben musste, bis das Silber geläutert sei. Und er antwortete, ja, ich muss sogar nicht nur dabei sitzen bleiben, so wie hier. Ich muss sogar nicht nur dabei sitzen bleiben, jetzt habe ich mich verloren, sondern ich darf auch meine Augen die ganze Zeit nicht von dem Silber wegnehmen, solange es sich im Feuer befindet. Wenn das Silber auch nur einen Augenblick zu lange im Feuer bleibt, würde es zerstört werden. Die Frau war einen Augenblick still. Dann fragte sie, woher wissen Sie, wann das Silber vollständig geläutert ist? Der Schmied lächelte und antwortete, oh, das ist leicht. Sobald ich mein Spiegelbild darin sehen kann. Wenn du heute die Hitze des Feuers spürst, dann erinnere dich daran, dass Gott seine Augen auf dich gerichtet hat und dich aufmerksam beobachten wird, bis er sein Spiegelbild in dir sieht. Ich möchte noch beten. Vater, wir wollen dich in die Mitte stellen. Jesus, wir wollen dich in der Mitte sehen, niemand anderem. Auch keine Dinge, keine Menschen, keine Personen, keine Häuser, kein Besitz, keine Arbeitsplätze, sondern dich. Wir wollen in unserem Leben von dir geleitet werden. Wir wollen lernen, was es heißt, wenn du sagst, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das ist mehr als nur ein spontanes Gejubel, sondern das ist wirklich eine tiefe Ebene, auf der wir stehen. Danke, dass du uns losgekauft hast und dass es anders ist jetzt wie früher, weil du an unserer Seite stehst, immer und immer. Dank dir für unser Leben, dank dir für die Höhen, dank dir für die Tiefen. Dank dir, dass du immer durchträgst, dass du mitten mit reingehst, dass du mitten im Feuer dabei stehst. Danke, dass du uns hältst. Dank dir, dass du uns begegnest und dass du uns unser Leben lang formst und du uns so lieb hast. Amen. Mich aufräumen oder nicht?